Okay, ich freue mich, dass es so viele da sind heute. Die meisten kenne ich, einen kenne ich nicht, aber ich hoffe, dass wir uns nachher kennenlernen können. Ja, Stichwort sich kennen. Kennst du Gott? Wir hatten jüngst auf Camp Impact eine Woche mit jungen Erwachsenen und das war unser Thema, die Erkenntnis Gottes. Vor vielen Jahren hat es in der Kirche Englands, und das gibt es bestimmt auch immer noch, einen Katechismus. Ein Katechismus ist die verfasste Lehre der Kirche anhand von Fragen und Antworten. Und der Westminster Katechismus von 1647 beginnt mit dieser Frage: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort darauf ist, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Sich für immer an Gott zu erfreuen. Philipper 4,4 sagt, freut euch an dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Freust du dich zu allen Zeiten in und an und über Gott? Machst du das schon heute? Hast du das gestern gemacht? Hast du vor, das auch morgen zu machen? Und wenn man dann in die weite Ferne schaut, willst du das den Rest der Ewigkeit machen, sich an Gott zu freuen? Vielleicht sagt jemand, aber ich kenne Gott nicht. Wie kann ich mich über jemanden freuen, den ich gar nicht kenne? Und das ist natürlich ein Problem. Womit ich euch gerne helfen möchte, falls das bei dir der Fall ist oder bei euch. Ja, um sich an einer Person erfreuen zu können, muss man diese Person kennen. Aber um ihn oder um die Person zu kennen, braucht man Informationen. Und um sich an ihr zu erfreuen, muss diese Person dir was bedeuten. Und um sich für immer an ihr zu erfreuen, dazu muss man erstens immer leben. Also wie kann man immer an einer Person freuen, sich an einer Person freuen, wenn es einen nicht immer gibt? Dann, wenn man sich überlegt, wie lange die Ewigkeit ist, unendlich lang, müsste man unendlich viele Informationen haben. Ja, über mich gibt es nicht unendlich viele Informationen, denn ich bin ein begrenzter Mensch. Aber bei Gott ist es anders. Er ist unendlich und über seine Person wird es immer etwas geben, was wir vorher nicht wussten. Er ist unerschöpflich. Und nicht alle Informationen, die man zum Beispiel über meine Person erfahren würde, wären erfreulich. Denn ich bin ein fehlerhafter Mensch. Damit man sich immer über eine Person freuen kann, müsste die ganze Information, die man bekommt, auch gute Information sein. Seht ihr, was ich damit meine? Gott ist eigentlich die Einzige, worüber man dann immer etwas hätte, woran man sich erfreuen könnte. Aber vielleicht stellst du die Frage, ist das dann überhaupt möglich, sich immer an Gott zu erfreuen? Ja, denn Gott ist erkennbar. Wenn man Gott nicht erkennen könnte, wäre es nicht möglich, ihn zu erkennen. Und ich sage, er ist erkennbar, obwohl manches vielleicht dagegen sprechen würde. Zumindest wir würden sagen, spricht nicht was dagegen, dass Gott erkennbar ist. Ja, was meinst du damit? Ja, ich sehe Gott nicht. Wie soll ich ihn denn wahrnehmen? Ich habe 5 Sinne. Und wie soll ich denn wahrnehmen? Ich rieche ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn nicht, ich schmecke ihn nicht. Aber die Bibel sagt, schmeckt und sehet, wie gütig der Herr ist. Also es gibt die Möglichkeit, ihn doch zu erfahren, wenn auch nicht in erster Linie oder vielleicht überhaupt durch unsere Sinne. Er ist unsichtbar. Ich wuchs auf mit vielen Liedern, genauso wie ihr das auch tut, aber meine Lieder waren Englisch. Ich habe erst später die deutsche Sprache lernen dürfen. Es war mir auch ein Anliegen, manche beliebte Lieder in die deutsche Sprache zu übersetzen. Und ein Lied ist, du ewiger, unsichtbarer, allweiser Gott, ist übrigens in unserem Impact-Buch. Aber das ist dann in Anlehnung auf 1. Timotheus 1,17, wo es heißt, dass Gott unsichtbar ist. Gott gibt zu, dass er unsichtbar ist. Und es ist ein Problem, wenn man versucht, Gott sichtbar darzustellen. Das wird verboten. In dem zweiten Gebot heißt es, dass man keine Gestalt machen sollte von irgendetwas, was in dem Himmel oben oder auf der Erde hier unten oder in den Wassern unter der Erde. Man sollte sich kein Bild davon machen und das gar nicht anbeten. Gott ist unsichtbar und doch ist er erkennbar. Außerdem sind die Gedanken Gottes unendlich hoch und tief. Die sind den unsrigen weit überlegen. In Römer 11, Vers 33 ruft Paulus aus, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wir singen, wie tief muss Gottes Liebe sein? Okay, wie tief muss seine Liebe sein? Hier heißt es, wie tief sind seine Gedanken? Aber nicht nur tief. Man könnte vielleicht sagen, tief und breit. Die Kinder singen tief und breit, ein Kinderlied. Aber ihr kennt vielleicht die Stelle in Jesaja 55, wo es steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind unendlich tief und hoch. Aber das bedeutet nicht, dass er für uns unkennbar ist. Er macht sich uns kenntlich. Und er ist erkennbar, obwohl mit ihm nichts zu vergleichen ist. In Jesaja 40, 25 heißt es, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Ich habe euch vielleicht von der Geschichte, vielleicht von Kipling, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hole weit zurück, aber vielleicht habt ihr die Geschichte von den Blinden, ich denke, die waren in Indien, und sie sollten erfahren, wie ein Elefant ist. Und sie tasten sich heran und der eine Blinde sagt, der Elefant ist wie ein Schlauch, denn er fasst ihn am Rüssel. Der andere sagt, nein, ein Elefant ist wie ein Fächer, denn er fasst das Elefant am Ohr. Ein anderer sagte, gar nicht, es ist wie ein Speer. Ein anderer sagte, nein, wie eine Wand. Ein anderer, wie ein Baumstamm. Ein anderer, wie ein Seil. Sie versuchen mit ihrem Tastsinn einen Elefant zu beschreiben. Gott ist für uns, er ist nicht wie irgendetwas, was wir kennen. Gut, er hat Leben, es gibt Lebewesen, das stimmt. Er existiert ewig. Nun, wir werden auch ewig leben, aber wir haben nicht ewig gelebt. Insofern ist er anders als wir. Wir sind Fleisch und Blut mit Geist, mit Hauch, also Atem oder Odem Gottes. Aber Gott ist Geist und die ihn anbeten, sollen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und das heißt nicht, er ist ein Geist. Es gibt in der Gottheit auch den Heiligen Geist, aber er ist Geist, das ist sein Wesen. Er ist ein geistliches Wesen. Mit ihm ist nichts zu vergleichen. Und wenn man versucht, ihn mit Dingen, Gegenständen, Irdischem zu vergleichen, dann sagt er, da meintest du, ich sei gleich wie du. Psalm 50, Vers 21. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Also denke nicht, dass ich dir ähnlich bin. Sagst aber, er hat uns ihm ähnlich gemacht. Ja, wir haben zu Gott Ähnlichkeiten und das werde ich auch später ansprechen anhand von der Apostelgeschichte. Aber denke nicht, dass er nur so ist wie wir. Es gibt schon Ähnlichkeiten, aber die Ähnlichkeiten sind sehr begrenzt. Ich greife ein bisschen vor in meiner Botschaft. Wir sind nicht von Menschen gemacht, gehauen, geschnitzt. Sollten wir dann denken, dass Gott es wäre? Dass er einem Gussbild, ein Schnitzbild ähnlich wäre? Dass er ein Geschöpf der Menschen wäre? Wenn wir es nicht sind, wir sind Nachkommen der Menschen, aber wir sind nicht die Schöpfung von Menschen. Warum sollte denn Gott so sein? Anstatt zu sagen, wir sind nicht einmal von Menschen gemacht, dann können wir ihn auch nicht machen. Ja, machen Menschen Gott den Vierfüßigen und den kriechenden Tieren gleich. Das ist nicht folgerichtig. Gott ist erkennbar, obwohl er unsichtbar ist und seine Gedanken so hoch und tief sind und er uns nicht gleich ist. Er ist auch erkennbar, weil, und jetzt spricht etwas dafür, die anderen Dinge hätten vielleicht dagegen sprechen können, aber was spricht dafür, dass Gott erkennbar ist? Und das wissen wir anhand von seinem Wort, dass wir in seinem Bilde gemacht worden sind. 1. Mose 1, 27. Und dieses Bildnis ist nicht physikalisch. Wir sind denkende Wesen. Wir sind Wesen mit einem Willen, mit der Möglichkeit, uns zu entscheiden. Gott hat uns nicht zu Robotern gemacht. Er hat uns nicht programmiert und hat gesagt, ich meine, programmiert hat er uns schon. Also wer hätte denn sonst unsere DNA schreiben können? Aber du machst, was du machst, weil du dich dazu entscheidest. Er verfügt über diese Entscheidungen und führt sie zu einem guten Ende. Aber das, was du machst, kannst du nicht auf ihn zurückführen und sagen, du bist daran schuld, dass ich gesündigt habe, zum Beispiel. Dass ich mich falsch entschieden habe. Wir sind in seinem Bild. Wir denken, wir fühlen, wir sind kreativ, wir machen nichts aus dem Nichts, aber er hat uns auch zu kreativen Wesen, denkenden, entscheidenden Wesen gemacht, moralischen Wesen und Wesen, die imstande sind, sofern er sich uns offenbart, mit ihm zu kommunizieren. Ja, Kommunikation ist überhaupt eine Ähnlichkeit zu ihm. Er spricht und wir sprechen. Er hat uns die Sprache gegeben. Er hat uns auch die Sprache verwirrt. Und sie ist immer noch verwirrt, nicht wahr? Aber, und ich weise auf mich selbst, ich weiß, ich mache viele Fehler, aber ich weiß nicht immer, welche Fehler ich mache. Bis Krishna mir sagt, hey, es heißt aber eigentlich so. Und dann weiß ich es vielleicht. Ob ich es korrigiere, ist eine andere Frage. Wir sind in seinem Bilde und das gibt uns Hoffnung, dass wir ihn erkennen können. Er hat sich uns auch offenbart. Offenbar gemacht. Ich bin mittlerweile Opa und spiele manchmal, nicht immer, gerne mit meinen Enkelkindern. Opa, willst du mit mir so und so spielen? Die ehrliche Antwort heißt nicht immer ja. Und manchmal sage ich auch nein, aber manchmal sage ich ja. Nun, wenn es um Dart geht, ist das so eine Sache. Also da will ich lieber hinter ihnen stehen. Aber wenn wir vielleicht Verstecki spielen würden, denke ich, dass ich vielleicht ab und zu mal, so groß ich auch bin, Verstecke finden könnte, wo sie mich nicht vermuten. Aber das ist ja nicht wirklich meine Absicht. Ich will ihnen nicht gestohlen bleiben. Eigentlich will ich sie nicht entmutigen. Ich will, dass sie mich finden. Und ich freue mich auch, gefunden zu werden. Wenn Gott sich vor uns verstecken würde wollen, hätten wir keine Chance, ihn zu finden. Aber er will von uns gefunden werden. Er freut sich. Wir freuen uns, die Enkelkinder. Opa, ich habe dich gefunden. Sie freuen sich. Sie sind nicht enttäuscht, Opa gefunden zu haben. Und Gott ist nicht enttäuscht, wenn wir ihn finden. Er möchte. Er lässt sich von uns finden. Er hat sich uns sichtbar gemacht. Er trägt wirklich keine Tarnung. Er schießt nicht aus dem Hinterhalt. Er hat seine Freude daran, wenn man ihn erkennt, wenn man ihn richtig erkennt. Er hat seinen Ärger daran, wenn man ihn falsch erkennt, falsch vorstellt. Ja, was auch dafür spricht, er lädt die Menschen ein, ihn zu erkennen. Er befiehlt uns sogar, ihn zu erkennen. Jesaja 45, Vers 19. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Aber er sagte, sucht mich. Aber nicht sucht mich vergeblich. Ist Gott erkennbar? Ja. Und manches spricht dafür, das haben wir jetzt gesehen. Und Gott ist erkennbar. Deshalb, was erfolgt daraus? Deshalb lohnt sich die bedachte Suche nach ihm. Ich habe schon Bezug genommen auf Apostelgeschichte 17. Ich fange bei Vers 22 an. Apostelgeschichte 17 ab Vers 22, eine etwas längere Stelle. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags. Das ist der Hügel in der Stadt, wo die Götter angebetet wurden. Er stellte sich in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, das heißt nicht, dass wir Götter sind, aber wir sind von ihm produziert worden, gemacht. Dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung? Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, umzudenken, umzukehren von dieser Art von Anbetung, von dieser Gottesvorstellung. Es lohnt sich, dieses nach Gott tasten. Hebräer 11, Vers 6 heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, Hebräer 11, Vers 6, muss glauben, dass er ist Das ist der Beginn, muss glauben, dass er ist und merkt, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Es lohnt sich die Suche. Ich denke, die Menschen, die wirklich nach Gott sich auf die Suche begeben, werden dafür belohnt sein. Ja, es heißt sogar in Jeremia 29, in den Versen 13 und 14, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Die Suche nach Gott lohnt sich. Deshalb tut es. Sucht nach ihm. Es lohnt sich die ernsthafte Suche. In den Versen, die ich gerade gelesen habe, heißt es, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Von ganzem Herzen. Also nichts Halbherziges. Nichts Vorgetäuschtes. Und bitte, schreibt Gott nicht vor, wie er sein muss. Sonst sucht ihr nicht wirklich nach ihm, sondern entdeckt Gott, wie er wirklich ist. Es lohnt sich, die ernsthafte, aufrichtige, von ganzem Herzen Suche. Und deshalb lohnt sich die rechtzeitige Suche. Die rechtzeitige. Sprüche 1, ab Vers 24 lautet, darum, und die Weisheit spricht, und sie sagt, darum, weil ich rufe, Weisheit ruft, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen. Dieses Wort eifrig bedeutet auch frühe. Mich eifrig suchen und nicht finden. Aber in Sprüche 8, Vers 17 heißt es, ich liebe, die mich lieben, und die mich eifrig, noch einmal früh, suchen, finden mich. Also eifrig im Sinne von ernsthaft, aber zu spät. Oder eifrig im Sinne von früh. Wenn ihr mich früh sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr mich erst spät eifrig sucht, dann habt ihr zu spät angefangen. Deshalb heißt es in Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Seht ihr, solange bedeutet, er wird nicht immer zu finden sein. Es gibt eine Zeit, wo es heißt, entweder gefunden haben oder nicht gefunden haben. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nah ist. Eines Tages sind manche Menschen in der Gottesferne, dann ist er nicht mehr anzurufen oder ruft man ihn an. Na gut, ich meine selbst der Reiche in Lukas 16 sprach mit Abraham, Vater Abraham, und nicht mit Gott. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Herr ist gnädig und viele Menschen finden auch zu ihm, wenn auch spät. Aber ich sage euch, bitte rechnet nicht damit. Gott ist erkennbar, obwohl vielleicht etwas dagegen sprechen könnte, seine Eigenschaften, sein Wesen. Gott ist erkennbar, eben weil anderes dafür spricht. Er lässt sich erkennen. Und Gott ist erkennbar. Deshalb ziehe daraus die Konsequenzen. Wir könnten es dabei belassen, aber ich möchte euch auf jeden Fall diesen Vers auch mitteilen aus Jeremia 29. Für wahr, so spricht der Herr, ihr werdet mich suchen und finden. Merkt, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde, also ihr werdet, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. wenn hier irgendwelche sind, die nicht gläubig sind, die noch nicht den Herrn kennen, die ihn noch nicht gefunden haben, möchte ich euch Mut machen, ihr könnt Gott kennen, er ist erkennbar, aber bitte lasst euch nicht Zeit, denn ihr wisst nicht, wie lange ihr Zeit habt. Und ich rede jetzt nicht nur von Lebenszeiten, sondern was ist, wenn Gott dann wegläuft und sagt, du hattest schon deine Chance. Nun, ich denke, das müsste uns eigentlich auf der Hand liegen, aber ich möchte schnell hinzufügen, nicht alle Menschen kennen Gott. Vielleicht wäre es wichtig, dass wir ins Auge fassen, wer kennt denn Gott nicht? Die Menschen der Welt, die werden die Heiden oder die Nationen genannt, erkennen Gott im Allgemeinen nicht. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Dafür, dass es hier heißt, die Welt erkannte ihn nicht, möchte ich davon ausgehen, es wird die Menschheit gemeint. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Natürlich ist die physikalische Welt auch von ihm gemacht worden. Johannes Kapitel 14, Vers 17 lautet von dem Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Also seht ihr, es gibt Menschen, wovon es heißt, sie können ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht beachten. Das ist sehr wichtig. Sie beachten ihn nicht. Wie sollen sie dann den erkennen, den sie nicht beachten? Sie beachten ihn nicht, sie erkennen ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, folglich ihr beachtet ihn auch und ihr habt ihn empfangen. Seht ihr, es gibt zwei Seiten. Menschen, die ihn empfangen, erachten und erkennen. Und andere, die das nicht tun. Und wenn man ihn empfängt, bleibt er bei und in denjenigen. Aber die Welt kennt ihn nicht im Allgemeinen, im Großen und Ganzen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht. Die Welt erkennt uns nicht. Warum? Weil sie ihn nicht erkannt hat. Wenn die Menschen mit euch nichts anfangen können, dann wisst ihr, das ist darauf zurückzuführen, sie erkennen ihn auch nicht. Sie können mit Gott nichts anfangen. Es sollte nicht verwunderlich sein, wenn sie auch mit euch nichts anfangen können. Jesaja 45, Vers 20. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Nationen, unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Hier werden die Nationen, die Heiden, in ihrem Unglauben oder in ihrem falschen Glauben beschrieben. Sie haben keine Erkenntnis. Sie kennen den wahren Gott nicht. Sie haben einen anderen Gott ihrer eigenen Erfindung gemacht. Und 1. Thessalonicher 4, in zwei Versen dort. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und es nicht mit leidenschaftlicher Begierde treibt, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Die Nationen kennen Gott nicht und es ist keine Überraschung, wenn sie in oder mit leidenschaftlicher Begierde ihr Leben führen. Aber wir dürften das nicht machen. Wenn wir Gott kennen, dürfen wir nicht die leidenschaftlichen Begierden in unser Leben erlauben. Das wäre heidnisch. Das ist charakteristisch von den Nationen. Und bitte, Brüder und Schwester, nehmt das zur Kenntnis. Bitte schaut die Tatsachen ins Auge. wir sind nicht mehr von den Heiden, wir sind eine Nation, eine heilige Nation. Und wir dürften uns nicht benehmen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Kennst du Gott? Ja, du kennst ihn, wenn du sein Kind bist. Und du sollst ihn zunehmend kennen. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis. Nicht alle kennen ihn. Wir haben mit den Nationen angefangen. Also im Großen und Ganzen, die Nationen, die Völker der Welt kennen Gott nicht. Aber auch die Nation, die Auserwählte, Israel, erkennt ihn auch nicht. Johannes 8, Vers 55. Und doch habt ihr Gott nicht erkannt, sagte Jesus zu den Juden. Ihr habt Gott nicht erkannt. Und das ist ja wirklich überraschend. Und auch heutzutage kann man beobachten, und es ist einerseits bewundernswert, wenn wir beobachten, bei manchen, nicht bei allen Juden, aber bei manchen so eine tiefe Gottesfurcht und Gotteserkenntnis, weil sie Gott aus dem Alten Testament kennen. Sie haben nichts übrig für den Messias als nur Spucke manchmal oder Sport. Aber es gibt Menschen, die sehr religiöse Juden sind. Sehr. Und sie schreiben ihm auch gewisse Handlungen zu. Diese Woche durfte ich einiges aus den Nachrichten sehen und habe gesehen, wie Juden erklärt haben, wie viele Wunder passieren, damit sie am Leben bleiben. Wunder am, was war das, der 7. Oktober? Wunder bei ihrer Armee, wenn sie zum Beispiel in Gaza City sind. Soll ich das dann in Frage stellen? Es gab Soldaten, die in ein Haus hineingingen. Und was haben sie in Gaza City gesehen? Einen Rabbiner. Und sie haben gesagt, was machst denn du hier? Und er sagte, ihr habt hier nichts zu suchen, geht raus. Und der Kommandant sagte, zur Seite, ich habe meine Befehle, ich gehe hier rein. Und der Rabbiner, der vor ihm stand, sagte, keineswegs. Und der Soldat wollte ihn aus dem Weg schieben und da war nichts da. Er überlegt sich und er sagt seinen Soldaten, komm, gehen wir. Und sie sind kaum 20 Schritte von dem Haus entfernt und das Haus geht in die Luft. Wird in die Luft gesprengt. Ich kann das nicht beweisen. Aber die Menschen schreiben es Gott und einem Wunder zu. Und andere solche Dinge. Also Sagenhaftes. Nun, Gott hat auch Menschen, die er liebt, in Gaza. Also ich hoffe, ihr betet auch für die Palästinenser und nicht nur für Israel und für die Juden. Gott liebt die ganze Welt und er hat keine Freude an irgendjemand, der verloren geht. Aber nur weil man Gott erfahren hat, nur weil man Gottes Gnade oder sogar ein Wunder erfahren hat, bedeutet nicht, dass man Gott kennt. Das vielleicht mehr dazu, vielleicht ein anderes Mal. Aber die Juden kennen nicht Gott, sagte uns Jesus in Johannes 8, Vers 55. In Hosea, Vers 1, also Kapitel 4, Vers 1, steht, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Kinder Israels, es gibt keine Gotteserkenntnis im Land. Eretz in Israel, sagte er damals. Jesaja 1, Vers 3, ganz früh in dem Buch heißt es, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Ich will euch nur klar machen, nicht nur die Nationen im Allgemeinen, sondern auch die Nation Israel kennt Gott nicht. Im Allgemeinen, im Großen und Ganzen. Manche, die behaupteten und heute noch behaupten, Gott zu kennen, kennen ihn nicht. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt? Hast du vielleicht gesagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Das sind sehr ernüchternde Worte, aber das sind die Worte Gottes. Nehmen wir sie uns also zur Kenntnis. Titus 1, Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Und im Zusammenhang hat das mit den widerspinstigen Lehrern in Kreta zu tun, Titus 1, Vers 16, deshalb ist es so wichtig, Älteste zu haben, die denen, die solchen, den Maul verstopfen, heißt es. Das könnt ihr aber nachlesen. Und das führt uns in den nächsten Punkt. Manche, die religiöse Leiter waren, kannten ihn nicht. Nur weil jemand sich als religiöser Leiter zu sein herausgibt, bedeutet nicht, dass er Gott kennt. Seid nicht blauäugig. Nehmt nicht alles an, was sich Professor oder Theologe oder Christ oder Pfarrer oder Priester oder Pastor oder was auch immer nennt. Es gibt viele Menschen, sie geben vor, für Gott zu sprechen, wobei sie ihn nicht einmal kennen. Die Priester der Juden erkannten ihn nicht, Jeremia 2,8. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr, und die mit dem Gesetz umgingen, bemerkt, sie gingen mit dem Gesetz um, ja, aber sie erkannten den Gott, der das Gesetz gegeben hat, nicht. Sogar seine Jünger, Jesu Jünger, haben ihn nicht ausreichend, zumindest nicht ausreichend gekannt. Ja, Judas sowieso. Aber, wer war das? Philippus. Er sagte, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagte, bin ich so lange bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also er musste auch ein Stück wachsen in seiner Gotteserkenntnis. Es ist leider ein Zustand, der noch aktuell ist. Ich sagte, erkannten und waren und Gaben und so weiter, alles Vergangenheitsform. Aber etliche haben keine Erkenntnis Gottes, steht in 1. Korinther 15, Vers 34. Und das ist auch heutzutage noch der Fall. Das sagte er denjenigen damals zu ihrer Beschämung. Aber der Grund, warum viele Menschen nicht von Gott wissen, ist auf uns zurückzuführen, zu schreiben. Etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Es ist auch ein gefährlicher Zustand. Es ist nicht nur ein aktueller, sondern ein gefährlicher Zustand. Denn die Bibel sagt, dass Vergeltung von Gott ausgeübt wird auf solche, die Gott nicht, in Schlachter heißt es anerkennen, aber in Elberfelder kennen. Das Ende der Menschen, die Gott nicht kennen, ist Vergeltung. Auf diese Art, 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Es ist gefährlich. Es ist nicht zu spaßen. Aber es ist, und dem Herrn sei Dank, es ist ein Zustand, der dankbarerweise umkehrbar ist. Reversibel, vielleicht Neudeutsch. Es lässt sich ändern. Galater 4, 8. Damals, als ihr Gott nicht kanntet, ist das nicht schön? Das ist ähnlich wie 1. Korinther 5, glaube ich. Solche sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid gereinigt worden. Damals, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Aber dieser Zustand hat sich geändert. Jetzt dientet ihr den wahren Gott, dem wahren Gott. Damals und jetzt aber. Preist den Herrn. Also bitte nehmt zur Kenntnis. Nicht jeder, der von sich behauptet, er würde Gott kennen, kennt ihn. Nicht einmal, wenn er religiöser Leiter ist. Und vielleicht, ja, also nicht nur vielleicht zum Schluss, sondern ich möchte zumindest diesen dritten Punkt anschneiden. Was heißt es denn, Gott zu kennen. Und das ist so ein breites Thema, ein umfangreiches Thema. Ich werde es nur anschneiden können. Aber ich möchte euch sagen, was es nicht bedeutet. Was heißt es nicht, Gott zu kennen? Es heißt nicht nur, über Gott Bescheid zu wissen. Du kannst über Gott Bescheid wissen. Du kannst ein Quiz absolvieren und gut abschneiden. Ah, prima, du weißt ja viel über Gott und ihn doch nicht kennen. Jakobus 2, Vers 19, da würden die Dämonen ja auch gut abschneiden. Einfach von dem, was sie über Gott wissen. Aber es heißt nicht, dass du im richtigen Verhältnis zu ihm stehst, dass du die richtige Furcht vor ihm hast. Es heißt nicht allein, ihn zu bekennen. Hey, ich bekenne mich als Christ. Ich trage ein Kreuz um meinen Hals. Oder in meinen Papieren steht, dass ich Christ bin. Ob bei BAMF oder was auch immer. Ob du jetzt in Deutschland geboren bist oder nicht. Es heißt nicht allein, ihn zu bekennen. Titus 1,16, sie geben vor, Gott zu kennen. Seht ihr? Es heißt nicht allein, Interesse an Gottes Wegen oder sogar Interesse an seiner Nähe zu haben. Ich möchte, dass Gott mir nah ist. Was, als Glücksbringer? Damit du in Sicherheit bist? Damit es dir gut geht? Es ist ja immer gut, einen Starken an deiner Seite zu haben. Es heißt nicht allein, Interesse zu haben für Gott. Jesaja 58, da heißt es, ihr wollt ja wissen. Er kreidet das an. Vielleicht finde ich das schnell. Jesaja 58, 1 und 2. Verkündige meinem Volk seine Übertretungen. Sie suchen mich. Wow. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Wie ein Volk, das sein Gott und seine Wege nicht verlassen hat. Sie machen das auch ähnlich. Aber sie haben Gott verlassen und seine Wege. Seht ihr? Nur Interesse daran zu haben, bedeutet nicht, dass sie Gott kennen. Das heißt nicht allein, seinen Segen erfahren zu haben. Wisst ihr was? Atheisten erfahren auch seinen Segen. Es regnet nicht nur auf Kaisfarm. Es gibt auch, nehme ich an, ich kenne sie nicht, aber Landwirte in seiner Gegend, die nicht gottgläubig sind. Aber sie bekommen auch Regen von Gott. Ihre Erde ist auch, die Magdeburger Börde, reichhaltig. Vielleicht bekommen sie sogar ab und zu mal mehr Ertrag als unser gläubiger Bruder. Weiß ich nicht. Also sie erfahren seinen Segen, was aber nicht heißt, dass sie Gott kennen. Und nur weil du Gottes Segen erfahren hast, bedeutet nicht, dass du ihn kennst. Ich muss ab und zu mal das Denken anderer korrigieren und sie vermutlich auch mein Denken. Nicht nur vermutlich. Ihr habt ja die ältere Dame gekannt, die früher hier die Tanzstunde gemacht hat in diesem Gebäude, nicht in unsere Gemeinde, aber in diesem Gebäude, okay? Und sie sagte, ich bin sein liebstes Kind. Dachte ich, boah, das ist ja vermessen. Aber ich habe nicht gesagt, das ist vermessen. Ich habe gesagt, na, wie kommst du denn auf diese Idee? Wir waren per Du. Ja, weil er mir so gut ist. Ich kann es nicht anders erklären, als dass er mich besonders liebt und dass ich sein bestes Kind bin. Ja, aber Römer 2 am Anfang sagt, dass man nicht erkennt, dass die Güte Gottes einen zur Buße führt. Und dem Herrn sei Dank hat diese Frau sich auch zur Buße leiten lassen und war am Ende ihres Lebens eine Schwester im Herrn. Aber es heißt nicht allein, Gottes Segen erfahren zu haben. Du kannst seinen Segen erfahren täglich, tust du auch in diesem Moment, ohne ihn zu erkennen. Und es heißt nicht allein, in seinem Namen gedient zu haben. Viele Menschen werden sagen, wir haben in deinem Namen die Dämonen ausgetrieben und viele Wunderwerke getan. Und ich werde zu ihnen bekennen, ich habe euch nie erkannt. Wenn er uns nicht erkannt, dann erkennen wir ihn auch nicht. Du kannst meinen, Gott in seinem Namen, in Jesu Namen zu dienen, ohne dass du ihn kennst. Und das ist erschreckend. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit und ich muss mich hinüberlehnen. Ich denke, dass ich es dabei belasse. Was habe ich heute gehört von ich will euch einen Stein in den Schuh legen? Habe ich so viele Jahre nicht gehört. Und dann las ich ein Buch diese Woche, das heißt Tactics, ist noch nicht auf Deutsch. Aber es geht ja um Zeugnis geben. Und die Absicht ist manchmal einem Menschen nichts mehr zu tun, als ihm einen Stein in den Schuh zu setzen, damit es ihm unangenehm wird. Er läuft ja schmerzlos durch sein Leben und auf einmal kommst du und du konfrontierst ihn mit Wahrheiten von Gott. Und auf einmal sagt er, oh, mein Denken ist nicht mehr so rund wie früher. Und vielleicht will er sich mit dem Stein in seinem Schuh auseinandersetzen. Ja, ich wollte den Gläubigen hier in ihrer Gotteserkenntnis weiterhelfen, aber wenn du Gott nicht kennst und diese Botschaft dir was Unbehagen, wenn diese Botschaft für dich gewissermaßen unangenehm war, nicht nur, weil ich unangenehm bin oder was auch immer. Aber nein, die Wahrheit unangenehm war. Dann bitte setze dich mit diesen Wahrheiten auseinander, so unangenehm wie sie sind, und werde fragend. Und wenn unsere Zeit auch nicht reicht, um alles zu sagen, habe ich den Rest der Botschaft schriftlich, ich kann es euch gerne geben, auch bevor ich die Möglichkeit bekomme, die anderen Teile zu predigen, damit du nicht so lange warten musst. Du kannst Gott kennen. Du kannst ihn kennen. Und das wünsche ich dir. Das wünschst du dir, hoffe ich. Und das wünscht sich Gott auch. Lasst uns beten. Danke, Gott, dass wir dich kennen dürfen. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke für die Möglichkeit, diese Wahrheiten auch klar zu nennen, anzusprechen. Und wir bitten für Menschen, die eine Gotteskenntnis haben. Sie wissen Bescheid, sie erfahren sogar Wunder oder Segen von dir, aber sie kennen dich nicht. Herr, bitte, hilf ihnen, dass sie dich erkennen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er aber Gnade. Und wenn sie denken, ich kann hochmütig sein und es zu Gott schaffen, dann kennen sie Gott nicht, wie er wirklich ist. Sie kennen dich nicht, wie du wirklich bist. Und das sollte sich ändern. Danke für die Geschwister, danke für diese Gemeinde. Lass sie bitte in dir wachsen und gedeihen und viele Menschen zur Erkenntnis Gottes führen. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.